Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen, ich freue mich, dass Sie hier sind. Es geht heute um Saatgut im Allgemeinen und um Nachbaugebühren im Konkreten. Als ich diesen Begriff zum ersten Mal gehört hatte, das war vor 12, 13 Jahren, habe ich im Prinzip nur Bahnhof verstanden. Oder mir die Frage gestellt, soll da ein Kraut zum Rauchen besteuert werden? Der Begriff ist nach wie vor schwer abgreifbar, weil er keine eindeutige Orientierung liefert, kein eindeutiges Feindbild wie Monsanto. Da kann man den Daumen heben oder senken. Noch dazu kommt Monsanto aus den USA. Alles das bietet dieser Begriff Nachbaugebühren nicht. Er ist summa summarum relativ uncool und unsexy. Was ist Nachbau? Nachbau heißt, dass ein Bauer, Bäuerin oder dass ein Kleingärtner aus seiner Ernte Saatgut zurückbehält, so aussah dem nächsten Jahr. Das macht jeder Kleingärtner, das mache ich auch. Das ist ein jahrhundertealtes Bauernprivileg, was weltweit überall dort, wo Menschen, Bauern, Bäuerinnen tätig sind, was jahrhundertelang praktiziert worden ist. Warum wird es praktiziert? Man braucht, um im nächsten Jahr zu ernten, Saatgut. Hört sich banal an, das muss man sich aber immer wieder vergegenwärtigen. Ohne Saatgut keine Ernte, ohne Saatgut keine Nahrungsmittel. Der zweite Grund, warum Nachbau gemacht wird, ist schon etwas fachspezifischer. Saatgut verändert sich. Wenn jemand von Ihnen zu Hause einen Garten hat und für den Gebrauch Saatgut einkauft und aussät, ausbringt und Saatgut zurückbringt und im nächsten Jahr wieder aussät, dann gibt es meistens eine Veränderung. In der Regel ist der Ertrag ein bisschen besser. Das ist keine Zauberei, das hat damit was zu tun, dass sich Saatgut im Laufe von Jahren, schon im ersten Jahr, im zweiten noch stärker und so weiter, an die klimatischen Bedingungen anpasst, an den Boden anpasst, Nährstoffgehalt, an Wasserverhältnisse, Sonnenverhältnisse und so weiter anpasst. Wenn man das mal kapiert hat, dass sich Saatgut verändert, wenn man diese Faszination begriffen hat, dann hat man auch einen ganz anderen Zugang zu diesem Thema. Wie entsteht Saatgut? Saatgut entsteht, oder die Weiterentwicklung von Saatgut, weil es ist ja zunächst mal da, entsteht über Züchtung. Züchtung ist ein Prozess, sehr kostenintensiv, der über viele Jahre stattfindet. Es geht um bestimmte Ausprägungen, die man erzielen möchte, in der Regel für bestimmte klimatische Bedingungen, die vorhanden sind. Es gibt dabei auch Irrläufe, also Projekte, die man startet, die halt nichts erbringen. Insgesamt sehr kostenintensiv und deshalb wird auch Saatgut in Deutschland nach der Zulassung beim Bundessortenamt in Hannover als sogenanntes Z, also zertifiziertes Saatgut, verkauft. Deutlich geworden ist dieser Aspekt, dass es bei Saatgut um Geld geht, vor einigen Jahren bei der sehr breit in Deutschland geführten Debatte um die Kartoffel Linda. Die sollte zurückgezogen oder wurde zurückgezogen vom Markt von ihrem Besitzer, der Europlant GmbH in Lüneburg, weil der Sortenschutz nach 25 Jahren ausgelaufen ist. Hintergrund: In den Jahren danach hätte die Kartoffel vermehrt werden können und ohne Sortenschutz an die Firma zu zahlen, weiter vertrieben, weiter verkauft werden können. Da ging es auch um finanzielle Interessen. Für uns relevant war bei diesem Konflikt, dass es einem Millionenpublikum in Deutschland die Augen geöffnet hat dafür, insbesondere auch Nichtbauern und Bäuerinnen, die Augen geöffnet hat dafür, dass es um Saatgut Streit gibt, dass es um Saatgut Konflikte gibt. Die sogenannten Nachbaugebühren, um die es heute geht, wurden 1997 im Deutschen Bundestag oder vom Bundestag beschlossen und eingeführt, das Nachbaugebührengesetz. Dafür sprachen sich aus, mit einer satten parlamentarischen Mehrheit geschah dies, dafür sprachen sich aus CDU, CSU, FDP, SPD und PDS. Die Partei Die Linke gab es damals noch nicht. Dagegen waren die Grünen. Kurz nach der Verabschiedung Mitte 97, wenige Wochen danach, kam schon der Gebührenbescheid oder beziehungsweise der Erfassungsbogen bei allen Bauern und Bäuerinnen auf den Tisch, auch bei Menschen, die jetzt nicht mehr bäuerlich tätig waren. Bis heute ist, wenn man es datenschutzrechtlich betrachtet, vollkommen ungeklärt, woher diese Adressen stammen, weil eine solche Adressdatei, die die verschiedenen Bereiche abdeckt, die gibt es nicht, zumindest keine offizielle. Aber das ist ein anderes Thema, Herr Mirsch wird da sicherlich noch den einen oder anderen Punkt dazu benennen. Aber dann ist etwas passiert, was halt manchmal im Leben passiert. Es gab eine satte parlamentarische Mehrheit, also man kann sagen, die Parteien waren dafür, die Fachverbände waren auch dafür, Saatgutzüchter, Bauernverband und so weiter. Dann ist aber etwas passiert, was nicht vorgesehen war. Der Wirt hat die Rechnung ohne die Kunden gemacht. Bauern und Bäuerinnen rebellierten, beschwerten sich, protestierten und es begann im Wesentlichen organisiert oder ausgehend von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, wurde begonnen, diese Proteste ein bisschen zu bündeln, zu kanalisieren und die Initiative gegen Nachbaugebühren und Nachbaugesetze wurde Ende der 90er Jahre gegründet. Sie gab einen politischen Beistand, also leistete Öffentlichkeitsarbeit. Sie gab den betroffenen Bauern und Bäuerinnen einen sozialen Beistand, dass man sich vernetzt, dass man sich mit Gleichgesinnten darüber austauscht und unterhält und nicht mehr alleine auftritt. Und sie gab auch juristischen Beistand, und das war dann die Ebene, auf der ein gewisser Matthias Mörsch, der heute hier unser Gast ist, gewissermaßen ins Spiel kam. Eines der ersten Verfahren wurde von dem Amtsgericht Trier geführt, von einem Bauern aus Bekont bei Trier, Gerhard Porz. Und es freut mich sehr, lieber Gerhard, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Dieses Verfahren ist insofern wichtig, weil andere Bauern führten auch ihre Verfahren. Gerhard Porz hat zwar verloren vom Amtsgericht, aber damit kam eine, ich will nicht sagen, Prozesslawine ins Rollen, aber damit geriet dieser Punkt mit den Nachbaugebühren, dem Nicht-Einverstanden-Sein, damit immer stärker auch auf die juristische Ebene. Irgendwann fingen an, die kleineren untergeordneten Gerichte das weiterzugeben an die nächsthöhere Instanz, weil sie nicht mehr damit klarkamen juristisch. Es ging an den Bundesgerichtshof, an den Europäischen Gerichtshof, aber das ist Thema von Matthias Mörsch. Man kann sagen, es kam Sand ins Getriebe der Nachbaugebührenmaschinerie. Was wollen die Nachbaugebührengegner? Vereinfacht könnte man sagen, die sind so abgezockt, dass sie nicht zahlen wollen. Hört sich simpel an, ist allerdings in dem Fall leider nicht so einfach. Ich habe bisher alle Nachbaugebührengegner, Gegnerinnen, die ich getroffen habe, haben bestätigt oder haben immer wieder gesagt, dass sie zahlen wollen. Das ist nicht der Punkt. Zum einen zahlen sie ja bereits für das zertifizierte Saatgut, das Z-Saatgut. Zum zweiten haben sie vorgeschlagen, dass ein Fonds eingerichtet wird auf Bundesebene. Ein Fonds, in den Bauern, Bäuerinnen gewissermaßen so eine Art Nachbaugebühr einzahlen. Und dann soll aus diesem Fonds sollen Gelder verteilt werden zur Saatgutforschung. Denn die Frage ist ja, ist Saatgut privat oder Gemeineigentum? Das haben wir auch in den Titel reingeschrieben. Dahinter steckt halt die Auffassung, entscheidet eine Privatperson oder eine Firma, was gezüchtet wird, oder ist das eine gesellschaftliche Frage? Haben wir hier oder warum haben wir hier in Deutschland so gut wie keine Züchtung mehr im Bereich der Leguminosen, also Anbau von Futterbohnen und Ackererbsen? Das ist relevant für den eventuellen Ersatz von Sojaimporten im Futtermittel. Und diese Fragen, oder züchtet man auf Hochertrag oder auf Ertragssicherheit, das sind Fragen, die sollen in diesem Fonds geklärt werden, mit Parteien zusammen, mit den Personen aus den Agrarfachverbänden, aber auch Umwelt- und Verbraucherorganisationen gehören da rein. Was geht das nun die Aktion Dritte Welt Sahara an? Wir sind eine allgemeinpolitische Organisation. Wir haben bewusst kein Projekt in der sogenannten Dritten Welt, sondern bringen uns etwas tiefer gehängt entwicklungspolitisch in diesem Land ein. Wir wollen nicht andere anderswo entwickeln, sondern wir fangen lieber vor der eigenen Haustür damit an. Eines unserer Themen neben verschiedenen anderen ist das Thema Landwirtschaft. Wir vertreten die Auffassung, dass Landwirtschaft alle angeht. Dass Landwirtschaft in die Gesellschaft hineintransportiert werden muss, dass man es nicht denen überlassen kann, die rein beruflich oder vermeintlich expertenmäßig damit zugange sind. Warum geht es alle an? Weil es im Prinzip die Grundlage unserer Ernährung ist. Deshalb geht es aus unserer Sicht alle an. Deshalb haben wir auch das Vernetzungsprojekt Agrosphere gestartet, wo wir Bauern zusammenbringen mit Naturschützern, mit Gewerkschaften. Das ist letzteres ist bundesweit einzigartig, dass der DGB da mitwirkt. Und ich darf in dem Zusammenhang auch begrüßen Karl-Rudi Reiter, hier vorne sitzend, stellvertretender Vorsitzender, Landesvorsitzender vom NABU Saarland. Herzlich willkommen. Ich komme zum Schluss. Wir hatten vor 4 Jahren gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft die Flugschrift Streit um Saatgut erstellt, die auch drüben ausliegt. Einige haben sie schon, allerdings ist sie relativ weitestgehend vergriffen, aber egal. Wir hatten diese Publikation erstellt mit dem Anspruch, diesen sperrigen Konflikt Nachbaugebühren in die Gesellschaft hinein zu kommunizieren, verständlich zu machen, aber auch zu versuchen, diesen Konflikt einzuordnen in einen internationalen Konflikt, denn es ist kein isolierter europäischer oder kein isolierter deutscher Konflikt, das ist eine internationale Frage, Zugang zu Saatgut, ja oder nein, die hier dahinter steht. Man bekommt oft als Antwort, wenn man sich kritisch zu den Nachbaugebühren äußert, aber es geht darum, geistiges Eigentum, das muss doch entlohnt werden, das muss doch bezahlt werden. Korrekt. Aber erstens, es wurde bezahlt mit zertifiziertem Saatgut. Die Bauern und Bäuerinnen haben halt nur keine Lust, ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal das Gleiche zu bezahlen. Zweitens, Bauern und Bäuerinnen leisteten über Jahrhunderte hinweg einen wertvollen Beitrag zum Erhalt und zur Weiterentwicklung von Saatgut. Das wurde nicht bezahlt. Und drittens, lassen Sie mich zum Schluss mal mit Ihnen ein Gedankenexperiment machen. Lassen Sie sich mal darauf ein, stellen Sie sich vor, Kartoffeln. Ne? Jeder hat eine Vorstellung von Kartoffeln, der eine mag sie mehr, der andere weniger, dem dritten mag es egal sein, aber jeder hat eine Vorstellung, was ist eine Kartoffel. Die Kartoffel kommt aus Peru und Bolivien, aus den Anden. Wer hat in dieser Runde schon mal gehört, dass deutsche Saatgutfirmen jedes Jahr Nachbaugebühren an Peru und Bolivien zahlen? Also genau das machen, das selbst machen, was sie von Bauern verlangen. Die Saatgutfirmen zahlen keinen Cent Nachbaugebühren an Peru und Bolivien, halten aber die Andauer und kassieren jedes Jahr Millionen von Bauern hier. Das ist so die Nummer, ich würde sagen, Wasser predigen und für sich selber Sekt und Kaviar auftischen lassen. Oder, um nach das zu erwähnen, was der Deutsche Fußballverbund macht, keine Macht den Drogen, großes Banner und links und rechts ein Logo von einer größeren Brauerei. Abschließend kann man sagen, aus meiner Sicht, dass Nachbaugebühren, das ist ein Teilbereich eines weltweit dramatischen Konfliktes, nämlich der Frage Zugang zu Saatgut, ja oder nein.
Es gibt drei große Bereiche, die wir als Menschen alle weltweit brauchen. Das ist Ernährung, das ist Wasser und das ist Energie. Und der freie Zugang zu diesen drei Elementen ist eine Urfrage von sozialer Gerechtigkeit. Und deswegen muss das jeden interessieren. Und es ist eben ja schon darauf hingewiesen worden, es ist ein sehr sperriges Thema. Und man braucht Symbole dafür, um überhaupt Menschen zu bewegen. Weil welcher Verbraucher weiß, dass wenn er in den Supermarkt geht und eine Kartoffel kauft, dass diese mit einem sogenannten Schutzrecht belegt ist. Das weiß man normalerweise nicht. Und erst um den Rechtsstreit der Kartoffelsorte Linda ist ein bisschen klar gemacht worden, dass es hier um ganz, ganz viel geht. Und Uli Wickert, der das damals in den Tagesthemen problematisiert hat als Fall, ist ein Beispiel dafür, dass das, um mit Sigmar Gabriel zu sprechen, nordkurvenfähig gemacht wurde, dieses Thema. Aber wir sind trotzdem noch sehr am Anfang. Ich glaube, wir müssen an vielen, vielen Stellen noch ein ganz großes Bewusstsein herstellen und dazu dienen diese Veranstaltungen. Und ich möchte versuchen, ein bisschen in die Problematik einzuführen, wohl wissend, dass es so breit ist, dass man auch heute Abend sicherlich nicht alles erschöpfend beantworten bzw. besprechen kann. Umso mehr freue ich mich dann auch auf die Diskussion. Wir haben es in diesem Feld mit einem Spannungsfeld zu tun, das haben meine Vorredner eben schon angesprochen, zwischen einmal den Züchtern, die natürlich etwas entwickeln wollen, die auch dran verdienen wollen, dann mit den Landwirten, die mit ihrem Arbeitsmaterial, und das ist nun mal als Ackerbauer das Saatgut, arbeiten wollen zu fairen Bedingungen, weltweit arbeiten wollen zu fairen Bedingungen. Und es sind die Verbraucherinnen und Verbraucher, die ein Nahrungsmittel haben wollen, was nicht zu viel kostet, was gute Qualität hat. Und insofern gibt es eine Fülle von Rechtsmaterialien, die diesen Interessensausgleich dieser drei Gruppen eigentlich herstellen sollen. Und ein Rechtsstrang ist das sogenannte Privatrecht, nämlich das Recht am geistigen Eigentum, wo eine Erfindung, in der Technik sprechen wir von Patenten, Bildern sprechen wir von dem Urheberrecht und beim Saatgut sprechen wir vom Sortenschutzrecht. Das heißt, jemand, der etwas Neues erfindet, Neues entwickelt, soll dafür belohnt werden. Und er soll ein Schutzrecht darauf bekommen, also auch auf eine Pflanzensorte für 20, 25, 30 Jahre. Aber weil er eben nicht aus dem Himmel etwas entwickelt hat, sondern weil beispielsweise Kartoffeln schon vorhanden waren in Peru oder wo auch immer und weiter gezüchtet worden sind, also man mit dem Gut der Allgemeinheit gezüchtet hat, gibt es den sogenannten, der Staatssekretär hat darauf hingewiesen, den sogenannten Erschöpfungsgrundsatz. Das heißt, nach einer gewissen Zeit der Belohnung soll die Allgemeinheit von dieser Erfindung wieder profitieren, und zwar beschränkungsfrei. Und es gibt zum anderen neben diesem privatrechtlichen Strang einen öffentlich-rechtlichen Strang, ein ganz anderes Rechtsgebiet, nicht das Sortenschutzrecht, das ist Privatrecht, sondern das Saatgutverkehrsrecht. Das soll die Ernährungssicherheit eigentlich der Bevölkerung schützen und soll die Ernährungssicherheit der Bevölkerung garantieren, indem man sagt, Saatgut muss bestimmte Eigenschaften erfüllen und muss bestimmte Standards erfüllen, damit es überhaupt in den Markt zugelassen werden kann. Diese beiden Gebiete muss man vor allem, was ich jetzt sage, immer wieder bedenken, weil sie kommen gleich nochmal in den einzelnen Fällen auch vor. Und dann gibt es ein Phänomen, und deswegen bin ich ganz besonders dankbar, dass der Staatssekretär eben zum Beispiel die europäische Ebene und das Saatgutverkehrsrecht dort angesprochen hat. Denn wir haben es hier mit einer Materie zu tun, die relativ kompliziert ist und bei der leider, obwohl es jede Person betrifft, der Demokratiegrundsatz nach meiner Auffassung an vielen Stellen ausgehebelt wird. Denn alles oder fast alles, über das wir hier reden, ist nicht der Ursprung einer parlamentarischen Entscheidung. Es wurde eben darauf hingewiesen, ja, der Deutsche Bundestag hat 1997 das deutsche Sortenschutzgesetz geändert. Aber zuvor gab es eine internationale Vereinbarung, das sogenannte UPOV-Abkommen 1991 in Genf, wo sich viele Vertragsstaaten verpflichtet haben, den Nachbau zu begrenzen. Das heißt, jenseits der demokratischen Kontrolle, jenseits der parlamentarischen Bestimmung, haben sich Regierungen, auch die Europäische Union, auch die Mitgliedstaaten, auch die Bundesrepublik Deutschland, verpflichtet, das, was ja seit Jahrhunderten langes Urrecht der Landwirte war, nämlich einen beschränkungslosen Nachbau durchzuführen, einzuschränken. Das ist 1991 geschehen und dann gab es Umsetzungsfristen und resultierend daraus wurde 1994, 95 das europäische Recht geändert und 1997 das Sortenschutzrecht. Warum gibt es beides? Weil man als Züchter entscheiden kann, wo man sich seine Sorte schützen lassen will. Ich kann also, wenn ich beispielsweise eine neue Kartoffelsorte habe, sagen, Bundessortenamt in Hannover schützt mir das nach nationalem Recht. Dann gilt dieses Schutzrecht nur bezogen auf Deutschland. Oder ich kann zum gemeinschaftlichen Sortenschutzamt nach Luxemburg gehen und sagen, schützt mir das, dann gilt es für die Europäische Union. Das heißt, 1994, 95 und 97 wurden Rechtsgrundlagen verändert. Auf Grundlage von internationalen Verträgen. Und das gleiche Phänomen, das heißt das Phänomen der Entdemokratisierung, so will ich es nennen, findet sich auch in anderen Bereichen des Sortenschutzes, auf die ich noch zu sprechen komme. Ich will nur hier an der Stelle skizzieren, dass Nachbau nicht alleine das Problem ist, sondern wir haben mindestens drei weitere Felder, die ich kurz skizzieren will, damit Sie diesen großen Zusammenhang zumindest ein bisschen erkennen können. Wir haben längst die Entwicklung in den Forschungslaboren dieser Welt, wonach Nachbau sich eigentlich überleben soll. Weil wir haben die sogenannte Terminator-Technologie. Das heißt, ich verändere eine Pflanze gentechnisch so, dass die Ernte tot ist. Dass sie nicht mehr wieder ausgesät werden kann. Bis jetzt gibt es internationale Verträge, zum Glück, die diese Technologie ächten und verbieten. Aber es gibt große Bestrebungen, vor allen Dingen großer Staaten wie den Vereinigten Staaten, aber auch Australien, die versuchen, diese Terminator-Technologie sukzessive zu erlauben. Dann brauchen wir über das Thema Nachbau nicht mehr zu reden. Im Übrigen gibt es auch in Deutschland bereits und in Europa eine Entwicklung mit den sogenannten Hybridsorten, wo wir den Nachbau deutlich erschweren und der Nachbau grundsätzlich verboten ist sogar. Denn da gilt das Nachbaurecht nicht. Und faktisch ist es nur schwer, Hybride nachzubauen, jedenfalls schwerer. Das heißt, wir haben eine faktische Entwicklung, um die Wiederaussaat von Erntematerial zu verändern. Das ist der erste Strang, den ich neben den Nachbauregelungen hier ganz kurz skizzieren wollte. Und der zweite ist das Thema der Biopatentierung. Auch ein abendfüllendes Thema. Wir sind längst im Moment in der Situation, wo das Sortenschutzrecht, das heißt, ich schütze eine Pflanzensorte, die Kartoffelsorte A, aber nicht die Kartoffelsorten A, B, C, D, E, weil die Sorte steht für sich. Jetzt inzwischen wird versucht von multinationalen Konzernen, weil nur die können meistens das Ganze anstrengen, dass man sich einzelne Gensequenzen bei gentechnisch veränderten Pflanzen schützen lässt Und diese Gensequenzen baue ich nicht nur in eine Kartoffelsorte ein, sondern ich baue sie auch in die Tomate, in die Melone etc. Und dann gibt es nicht nur den Schutz auf eine Sorte, sondern auf ganze Pflanzenarten, die diese Gensequenzen beinhalten. Und wir haben inzwischen sogar die Entwicklung, dass wir nicht nur Patente haben bei gentechnisch veränderten Pflanzen, sondern auch bei konventionellen Pflanzen, wo die Patentansprüche reichen von der einzelnen Pflanzenart bis hin beispielsweise zum Mehl, was daraus existiert. Ich will ein großes Beispiel nennen, das ist das um die Hirsenart Teff. Eine Hirsenart, die in Äthiopien eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt und wo sich eine europäische Firma ein Patent sichern lassen hat und augenblicklich die Ernährungssicherheit in Äthiopien durchaus bedroht ist. Und deswegen ist der globale Ansatz, den hier die Dritte Welt AG auch verfolgt, hundertprozentig richtig. Im Übrigen vor dem Hintergrund des Klimawandels, Teff wird augenblicklich bei mir zum Beispiel in Niedersachsen angebaut und macht sich sehr gut. Ist im Übrigen glutenfrei und damit auch für die Ernährung durchaus eine wichtige Frage. Und die Landwirtschaftskammer Niedersachsen versucht im Moment, dieses Patent anzugreifen. Warum sage ich das? Weil bei dem Patentrecht es sich nochmal um eine viel größere Schutzrechtsdauer bzw. Schutzrechtsreichweite handelt als beim normalen Sortenschutzrecht. Und wenn wir sehen, warum diese Patente erteilt werden können, dann stellen wir wieder das Phänomen fest, der Internationalisierung und der Entdemokratisierung. Denn basieren tut das alles auf das sogenannte TRIPS-Abkommen und auf das europäische Patentübereinkommen. Wieder bilaterale Verträge, wo kein nationales Parlament in irgendeiner Form mitgesprochen hat, sondern Abkommen, die ausgehandelt worden sind zwischen verschiedenen Staaten, zwischen verschiedenen Regierungen. Und dann wurden sie in europäisches Recht oder auch in nationales Recht umgesetzt. Und erteilt werden diese Patente durch das Europäische Patentamt, was in München sitzt. Dieses Europäische Patentamt, da denkt man ja offizielle Behörde, mitnichten. Dieses Patentamt wird leider nicht von Steuergeldern finanziert, sondern größtenteils aus den Gebühren der erteilten Patente. Mit der Folge, dass man sich ausrechnen kann, dass es nicht ganz groß ist, keine große Absicht gibt, Patente zu verweigern, weil man mit den erteilten Patenten diese Gebühren einnehmen kann. Und gerade in der letzten Woche ist es wieder passiert mit einer neuen Brokkoliart, mit einer neuen Tomatenart. Und dann denkt man, es muss ja einen Rechtsweg geben. Ja, den gibt es. Bei der großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, das ist aber kein Gericht, sondern es sind ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Patentamts, die da sitzen. Und aus meiner Sicht ist das ein unhaltbarer Zustand. Nur es ist alles so sperrig, dass man der einzelnen Regierung und dem einzelnen Abgeordneten alles das erstmal erklären muss. Und da gibt es so viel in der Welt, dass man nur ganz schwer Gehör sich verschaffen kann. Umso stolzer bin ich drauf, dass wir im Deutschen Bundestag vor anderthalb Jahren eine Entschließung gemacht haben mit allen Fraktionen des Deutschen Bundestages, wonach wir die Patentierung von Pflanzen, konventionellen Pflanzen und Tieren ablehnen. Leider hat die Regierung bis jetzt nichts draus gemacht. Das Europäische Parlament gleichlautend, leider hat die Europäische Kommission bis jetzt nichts draus gemacht. Ich wollte diesen Ausflug ins Patentrecht nur machen, weil man, wenn man über Saatgut redet, darf man diese Phänomene, diese Entwicklungen überhaupt nicht ausblenden. Und jetzt kommen wir zum Nachbau. 1998, ich war 4 Jahre Anwalt und habe Landwirte vertreten in Lüchow-Dannenberg, die ihre Traktoren auf die Straßen und Schienen gestellt haben, alles um die Verhinderung von Castortransporten ging, kamen 2 Landwirte zu mir in die Kanzlei und meine Kollegen sagten, Saatgut, was ist das denn? Saatgutrecht haben wir nicht, aber es gibt da einen jungen Kollegen, vielleicht fuchst er sich da rein. Und so wie vielen ging es sicherlich mir auch, dass die als erstes Mal, als sie davon gehört haben, sagten, was ist das überhaupt? Und dann kommt man eben auf diese große Problematik, die dahinter steht und auf weltweite Zusammenhänge. Und eben wurde es angedeutet, 1997 kriegten die ersten Landwirte ausgehend von den Regelungen im Bundestag, nämlich dem Sortenschutzrecht, der Änderung und des europäischen Rechts, große Fragebögen. Der Saatgut-Treuhand-Verwaltungs-GmbH, die ihren Sitz in Bonn hat. Das ist die GEMA, so will ich sie mal nennen, aller Züchter. Das heißt, über 65 Züchter sind dort zusammengeschlossen und dieses Inkasso-Unternehmen soll die Nachbaugebühren eintreiben. Denn man hat ein großes Problem. Man hat zwar den Deutschen Bauernverband, muss jetzt immer aufpassen, was ich sage, Herr Freiherr von Heeremann damals, mit dazu bekommen, dass auch der Deutsche Bauernverband dieses Abkommen, diese Nachbaugebühren begrüßt hat. Weil er sagte, sonst hätte er noch, wäre vielleicht was viel Schlimmeres noch passiert, wobei ich nicht genau weiß, was hätte passieren können. Aber gut, lassen wir es mal so darstellen. Deutsche Bauernverband und Pflanzenzüchter waren jedenfalls in Deutschland einer Meinung, dass das gut so ist. Und die Landwirte wussten überhaupt nicht, wie ihnen geschah. Und kriegten nun alle reihenweise diesen Fragebogen. Woher bekamen sie die Adressen? Wir haben natürlich ein bisschen recherchiert. Und ich will nicht ausschließen, dass der eine oder andere Verband möglicherweise durchlässige Kanäle hatte. Ich formuliere das alles ganz vorsichtig, weil man in solchen Runden immer nicht weiß. Ich bin seit Jahren ja auf solchen Veranstaltungen und dann kriegt man ganz böse Briefe danach. Aber es kann so sein. Und die Landwirte, die bei Preisausschreiben mitgemacht haben, von landwirtschaftlicher Fachpresse, die hatten schon immer verloren. Weil von dieser Fachpresse scheinbar jedenfalls diese Daten teilweise von Publikationsorganen dann weitergereicht worden. Und die Telefonbücher wurden durchgeflöht, alle dort, wo hinter den Namen Landwirt stand, waren auch erfasst. Und dann wurden die Betriebe angerufen, dann wurden die Kinder ausgefragt, sitzt dein Vater auf dem Trecker? Und solche Geschichten, gibt es ganz tolle Geschichten. Also richtig eine sehr spannende Geschichte, weil man eben keine Daten hatte. Aber es wurden immer mehr. Und dann kamen die ersten Landwirte und sagten, wie geht das denn? Muss ich darauf antworten? Und stellen wir uns vor, Sie sitzen zu Hause am Küchentisch, öffnen einen Brief und Siemens, Miele und wie sie alle heißen, schreiben Ihnen einen Brief und sagen, wir werden vertreten durch XY und wir wollen wissen, ob Sie einen Kühlschrank bei sich in den vier Wänden haben, der unter Umständen Patentrecht verletzt. Würden Sie wahrscheinlich auch sagen, ist ja nett, dass die mich immer anschreiben, kriege sonst wenig Post, aber was soll ich damit? Und genauso ist es hier eigentlich auch. Ohne einen Grund, nur aufgrund der Landwirte-Eigenschaft, wurden sie angeschrieben und wenn sie nicht in einer Frist reagiert haben, dann wurden sie verklagt. Vor dem Landgericht, weil das Landgericht gleich die Spezialzuständigkeit in diesen Fällen hatte, weil auch die Richter, mit Ausnahme des Staatssekretärs, was ich jetzt gerade gelernt habe, der den Landwirtschaftsbereich tatsächlich als Richter mal betreut hat, aber sonst sagt ein Richter normalerweise auch, was soll ich damit? Also gibt es in jedem Bundesland eine sogenannte Sortenschutz-Spezialkammer, die meistens auch gewerbliches Rechtsschutz, also Patentrecht etc. macht. Und davor landete dieses Verfahren mit der Folge, dass man sich als Landwirt auch mit einem Anwalt überhaupt vertreten lassen musste, weil dort Anwaltszwang ist. Und damit die Gebühren auch gleich hoch waren. Und Gerd Porz, der nun hier sitzt, war einer der Ersten, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, dagegen müssen wir was tun. Egal, ob wir da gewinnen oder verlieren, das muss wachrütteln. Und ich weiß heute noch, die erste Verhandlung hatten wir am Landgericht Mannheim. Und da sagte der Richter nur, Herr Miersch, was wollen Sie hier überhaupt? Sie als Anwalt wollen wahrscheinlich nur Geld verdienen. Im Gesetz steht eindeutig drin, der Landwirt, der Nachbau betreibt, ist zur Auskunft verpflichtet. So heißt es in § 10a des Sortenschutzgesetzes. Wie gesagt, ja, woher wissen Sie denn, dass mein Landwirt Nachbau betreibt? Das kann man ja nicht nachweisen, weil man kann nicht einer Pflanzensorte ansehen, ob sie nachgebaut ist oder aus zertifiziertem Saatgut besteht. Dann habe ich das Beispiel gebracht, wie ist das mit den Miele und den Philips Gerätschaften und den Bürgern. Ich sage, es wäre ein Vergleich, der völlig hinkt. Da sage ich, naja gut, aber wir haben ein großes Problem. Die Luftpumpe, die ich erfunden habe, die, wenn ich sie in den Boden stecke, kommt nach einem Jahr verrostet wieder raus. Und bei einer Pflanzensorte kriege ich durchaus mehrere Quellen der Vervielfältigung. Das weiß doch jeder Züchter. Deswegen kann ich aber nicht irgendwie verlangen, dass die Grundsätze des gewerblichen Rechtsschutzes auf den Kopf gestellt werden. Was entwickelte sich daraus? Landgericht Mannheim, klare Klatsche, keine Möglichkeit, weil der Streitwert so gering war, in die nächsthöhere Instanz zu gehen. Und so wurden, glaube ich, erstmal 50 Verfahren verloren. Und nur weil die Landwirte nicht aufgegeben haben, sondern gesagt haben, das ist so ein großes und so wichtiges Ding, haben sie sich zusammengeschlossen in eine Interessengemeinschaft, die die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft organisiert hat, bestehend inzwischen aus über 1000 Landwirten. Und nur aufgrund dieser Solidarität war es möglich, überhaupt diese Prozesse, vor allen Dingen auch die Kostenrisiken, zu führen. Großen Strich runter, das Landgericht Braunschweig war das Erste, was dann gesagt hat, Moment mal, das kommt uns wirklich spanisch vor, weil im gewerblichen Schutzrecht ist es doch so, dass es irgendwo zumindest eine Rechtsbeziehung zwischen Rechteinhaber geben muss und dem einzelnen Landwirt. Und ihr könnt nicht einfach sagen, nur weil der Landwirt ist, muss der euch Auskunft geben. Hat allerdings gesagt, im europäischen Recht sind die Formulierungen noch ein bisschen anders. Insofern, beim europäischen Recht haben wir mit diesem Ausforschungsanspruch, so will ich ihn nennen, kein Problem. Aber beim deutschen Recht, da haben wir ein Problem. Und wir setzen dieses Verfahren aus und legen das dem Bundesgerichtshof vor. Daraus entwickelten sich ca. 250 Rechtsstreitigkeiten deutschlandweit. Inzwischen haben wir 6 Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof geführt und über 10, also insgesamt glaube ich 12 am Bundesgerichtshof zu diesen Streitigkeiten. Und der Europäische Gerichtshof hat in der Frage Auskunft uns dann eben nach einem langen Verfahren, das dauert dann 6 Jahre von der ersten Instanz bis zur letzten, Recht gegeben und hat gesagt, es ist ein Unding, dass man einen Ausforschungsanspruch konstruiert. Ein Züchter muss also darlegen, dass eine Rechtsbeziehung zu dem Landwirt besteht. Da man aber jetzt der Pflanzensorte nicht ansehen kann, ob sie nachgebaut worden ist oder nicht, gibt es nur eine Möglichkeit, dass man nämlich darlegt, dass der Landwirt das Saatgut dieses Züchters verwendet hat im Betrieb. Das heißt, wenn man sagen kann, Landwirt Müller hat die Sorte Z von dem Züchter A gekauft, dann darf der Züchter A den Landwirt Müller fragen, hast du Z nachgebaut, ja oder nein? Und dann muss der antworten. Aber für die 64 anderen Züchter können die keine Auskunft stellen und sie können auch nicht einfach für zig andere Fragen, zig anderen Sorten dieses Züchters Auskunft begehren. Das ist eine wichtige Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die dann auch vom Bundesgerichtshof so übernommen worden ist. Die Saatguttreuhand hat allerdings, und das ist die Entscheidung aus dem Jahre 2003 gewesen, die sogenannte Schulin-Entscheidung, also alle, die das mal nachlesen wollen, kann man im Internet machen. Die Saatguttreuhand hat nicht nachgelassen und deswegen zeige ich an diesem Fall auch, dass da mit ganz harten Bandagen gekämpft wird. Es gab nämlich ein weiteres Verfahren, ausgehend vom Landgericht Frankfurt am Europäischen Gerichtshof, wo der Generalanwalt, das ist eine Person, die dem Gerichtshof einen Vorschlag macht und die auch unabhängig ist, quasi Richterstatus hat. Dieser Generalanwalt hat in seinem Schlussantrag dargelegt, dass hinter unserem Rücken die European Seed Association, das ist die Züchterorganisation, die in Brüssel Lobbyarbeit macht, diesen Generalanwalt angeschrieben hat und gebeten hat, seine Entscheidung in dem ersten Verfahren zu überdenken. Und er hat gesagt, das ist ein unzulässiger Eingriff in die Unabhängigkeit der Rechtspflege. Und er hat es offengelegt, sonst hätten wir das nie erfahren. Daran sieht man aber, mit welchen Bandagen gekämpft wird. Und all das, was wir eben erlebt haben, beispielsweise auch jetzt wieder bei der Saatgutverordnung, ist ein Bereich, der mich hoch zweifeln lässt, weil je höher wir gehen, je internationaler wir werden, je weniger demokratische Kontrolle wir haben, desto höher wird der Lobbyismus. Und das, was wir in Brüssel erleben, gerade im Bereich Pflanzen, ist aus meiner Sicht eine wirkliche, ich will das hier an der Stelle sagen, Durchseuchung von Interessen. Und es ist nicht Transparenz, es ist nicht aus meiner Sicht demokratisch legitimiert. Jedenfalls nicht in der Form, wie ich sie mir vorstelle. Und das Beispiel des Generalanwalts und der Versuch der European Seed Association, zum Ändern zu bewegen, zeigt mir, mit welchen Bandagen da an der Stelle gekämpft wird. Der Europäische Gerichtshof hat dann in einer zweiten Entscheidung, in der sogenannten Jägerentscheidung, seine erste Entscheidung bestätigt. Es ging dann aber weiter. Die Züchter sagten, dann ist das Nachbaurecht für uns unmöglich. Wir haben seitdem dann in Berlin immer wieder verhandelt mit den Züchtern, mit der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und haben gesagt, warum brauchen wir das? Es herrscht Krieg zwischen Züchtern und Landwirten augenblicklich. Es gab Rechtsstreitigkeiten ohne Ende. Wir haben das Fondsmodell vorgeschlagen. Nichts ist daraus geworden, weil man darauf gesetzt hat, irgendwann kippt die höchstrichterliche Rechtsprechung. Und dann muss man wissen, die Landwirte, die nicht unter uns sind, die Landwirte, die jetzt hier sind, die wissen es, aber die anderen möglicherweise nicht. Nachbau macht man unter Umständen nicht alleine. Das heißt, das Erntegut wird nicht alleine aufbereitet, von Steinen gesäubert, unter Umständen auch chemisch behandelt, biologisch, wie auch immer behandelt, sondern man lässt dieses geerntete Material zu einem Aufbereiter bringen. Und der reinigt das Material und macht es nachbaufähig. Und nun waren die Aufbereiter in dem Fokus, weil man gesagt hat, das ist doch viel einfacher, wenn wir die mit einem Auskunftsrecht belegen, dann brauchen wir gar nicht mehr die Landwirte zu fragen. Und so steht es auch im Gesetz, dass die Aufbereiter unter Umständen auch einen Auskunftsanspruch haben. Wieder die ganze Verfahrenslange und 2006, nächste Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, gleicher Grundsatz. Also man darf nicht einfach die Aufbereiter ausforschen, sondern man muss darlegen als Züchter, dass diese Sorte bei dem Aufbereiter aufbereitet worden ist und dann hat man einen Auskunftsanspruch. Nächster großer Punkt, und dann komme ich langsam, weil das ist schon harter Tobak, merke ich, aber ich will Ihnen einfach die Komplexität deutlich machen. Im Gesetz steht, es muss eine Nachbaugebühr entrichtet werden. Und diese Nachbaugebühr soll angemessen sein. Da hat sich der Gesetzgeber zugunsten von vielen Rechtsanwälten und Richtern und deren Arbeitsbeschaffung dann davor gedrückt, genau zu schreiben, wie hoch sie denn sein soll. Aber man hat dann noch eine Sache gesagt, sie soll deutlich niedriger sein als die Lizenzgebühr, die man beim ersten Kauf des Saatgutes entrichtet. Was hat die Saatguttreuhand gemacht? Mit dem Bauernverband zusammen. Und gesagt, 80%. Dann haben wir gesagt, also deutlich niedriger, 80%, haben wir eine große Frage. Auch wieder durch die Instanzen, und Sie müssen sich immer vorstellen, das Gericht in München sagt, deutlich niedriger sind durchaus 80%. In Hamburg sagen die, nee, das geht ja gar nicht, 50%. Und so große Rechtsunsicherheit und die Landwirte wussten irgendwann überhaupt nicht mehr, wie ihnen geschah. Und dann gibt es auch wieder eine Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die wir erstritten haben, wonach der Europäische Gerichtshof gesagt hat, grundsätzlich darf die Nachbauentschädigung nicht höher sein als 50% der Lizenz. Wir stehen im Moment in der Situation, dass eine Vielzahl von Unzufriedenen zurückgelassen wurde. Einmal die Züchter, die sagen, mit dieser Rechtsprechung und diesen Widerständlern können wir nicht mehr unsere Züchtung ausreichend finanzieren. Wir haben die Landwirte, die sagen, wir werden nach wie vor angegangen auf eine Art und Weise, dass wir ausspioniert werden. Warum muss das überhaupt sein? Und wir haben die Saatguttreuhand, die aus meiner Sicht mit der Geschichte gut leben kann, weil sie, glaube ich, von einer Vielzahl der Nachbauentschädigungen Menschen deutschlandweit beschäftigt, die den Saatgutmarkt kontrollieren sollen. Das heißt, es ist aber trotzdem unterm Strich eine sehr unzufriedene Situation. Und deswegen glaube ich, ist die Frage zu stellen, brauchen wir dieses Nachbausystem überhaupt? Und nach meiner Auffassung muss man als erstes die Frage an die Züchter stellen, was wollt ihr überhaupt? Wofür braucht ihr welche Summe? Und dann kann man sich darüber verständigen, wofür denn Geldmittel gebraucht werden. Ich meine, dass es nicht um die Stärkung von mittelständischer Züchtung geht, sondern es geht zum großen Teil um das Business immer höher, immer weiter und um hohe Kosten, die beispielsweise im Zusammenhang mit der Entwicklung der Gentechnologie aufgewendet werden sollen. Und dagegen muss man, glaube ich, in dem politischen Raum eine Alternative stellen und die Alternative wurde eben schon benannt, der sogenannte Saatgutfonds. Wie man den speist, muss man mit den Interessensgruppen verhandeln. Wir können uns vorstellen, dass man beispielsweise von der Ackerfläche eines Landwirts einen Pauschalbetrag hat. In diesen Fonds müssten aber auch die Züchter einzahlen. Und möglicherweise bräuchte man gar nicht diese Einzahlungsgeschichten, wenn wir endlich es erreichen würden, auf europäischer Ebene die Agrarpolitik und die Subventionierung grundsätzlich in Frage zu stellen. Denn Milliarden verprassen wir dort und die Frage, die sich stellt, ist wofür? Für Agrarfabriken oder für qualitativ hochwertige Landwirtschaft? Möglicherweise auch für gute Sorten? Und dann, glaube ich, kriegt man sehr schnell über Umverteilung auch Geld zusammen, ohne dass es eigentlich solcher Nachbauregelungen bedarf. Zumal wir feststellen, dass in weiten Teilen Europas diese Streitigkeiten überhaupt nicht vorhanden sind, weil man sich irgendwie anders verständigt hat. Gerade in Deutschland hat man aber den Kampf zwischen Züchtern und Landwirten provoziert und ihn auch bis aufs Messer durchgeführt. Und jetzt komme ich abschließend noch zu dem Fall, weil ich glaube, dass man daran deutlich machen kann, es geht bei den Nachbaugebühren überhaupt nicht um Geld primär, sondern es geht erstmal um die Erfassung des Saatgutmarkts und um Datenmaterial, was man sammelt, wer baut wo welche Sorte an. Denn wir haben ein Phänomen, das versucht wird, Vielfalt einzuschränken. Bis eben habe ich um das Sortenschutzgesetz geredet. Und jetzt kommen wir zu Linde, was nichts mit Nachbau zu tun hat. Linde war so, dass sie 25 Jahre der Firma Europlant richtig gut eingezahlt hat, weil sie hatten diese Sorte entwickelt und sie haben dafür Lizenzen bekommen. Und dann lief der Sortenschutz privatrechtlicher Art ab. Und man hatte eine andere Sorte entwickelt, Belana. Die hatte relativ ähnliche Eigenschaften wie Linde und stellte eine große Konkurrenz. Also Linde stellte eine große Konkurrenz für diese neue Sorte dar. Und dann hat man auf eine Idee zurückgegriffen, nämlich auf den Strang des öffentlichen Rechts, auf das Saatgutverkehrsrecht. Man hat gesagt, als Sortenschutzinhaber, der wir das jetzt noch einen Monat haben, haben wir das Recht, die verkehrsrechtliche Zulassung zu widerrufen bzw. zurückzunehmen. Und die Zulassung, das Saatgutverkehrsrecht, was eigentlich dazu diente, die Ernährung der Bevölkerung zu sichern, war dann der Hebel, um die Zulassung zu kassieren und damit es zu verunmöglichen, dass Linde frei auf diesem Markt gehandelt werden konnte. Und daran anknüpfend ist jetzt das, was auf der europäischen Ebene gerade passiert, hat noch nichts mit Sortenschutz zu tun, auch wenn lobbyiert wird, was das Zeug hält, auch das europäische Sortenschutzrecht und die Nachbauregelung zu verändern. Jetzt versucht man erstmal das Zulassungssystem zu verändern. Das heißt, man will alte Sorten wie Linde nur noch unter ganz engen Voraussetzungen überhaupt einer Zulassung zuführen. Und da sage ich, da müssen wir eben genau, wie der Staatssekretär es ausgeführt hat, sagen, brauchen wir das überhaupt? Schränkt es nicht Vielfalt ein? Und gerade angesichts des Klimawandels werden wir Sorten brauchen, die unter Umständen nicht homogen sind, die regional sich anpassen. Alte Sorten, die durchaus wieder eine Renaissance erleben. Und diese politische Debatte wird augenblicklich in Brüssel geführt und sie ist ganz am Anfang. Ich glaube, die Zeiten, wo man ein Zulassungssystem brauchte, nach dem öffentlichen Recht zur Ernährungssicherheit, brauchen wir nicht mehr. Sondern wir brauchen möglicherweise nochmal den Blick darauf, ob diese Sorte gesundheitsschädigend ist und. Aber die 25 Jahre zugelassen war und den Züchter Lizenzen gebracht hat, warum soll die nach dem 26. Jahr die Bevölkerung und die Gesundheit tangieren? Kein Grund. Das heißt, diese grundsätzliche Frage, ob das Saatgutverkehrsrecht, wie wir es augenblicklich auf europäischer und nationaler Ebene haben, ob das noch aktuell ist, die muss gestellt werden. Und sie ist eine von ganz, ganz vielen Fragen. Großer Strich runter. Ich wünsche mir sehr, dass wir über diese Nachbauproblematik in der Gestalt reden, dass wir sagen, was wollen wir eigentlich als Gemeinschaft, als Gesellschaft an Sortenförderung, an Sortenzüchtung. Das muss ein Dialog zwischen Politik, zwischen Landwirten und Züchtern geben. Und wie wollen wir das organisieren? Wie wollen wir Vielfalt organisieren? Das Zweite ist, wir brauchen eine Debatte, ob wir ein öffentlich-rechtliches Saatgutverkehrsrecht haben, was eigentlich Vielfalt einschränkt. Das Dritte ist, wir brauchen endlich eine Bewegung, die dieses europäische Patentamt in die Schranken wirft, wo man endlich die Frage stellt, welche demokratische Kontrolle gibt es dort überhaupt, beziehungsweise auf welche Art und Weise werden Patente auf Tiere und Pflanzen überhaupt erteilt. Und dann, glaube ich, kriegen wir eine gesellschaftspolitische Diskussion, die einen dieser elementaren Bereiche, die wir alle zum Leben brauchen, nämlich den Ernährungsansatz, sowohl national wie auch international, durchaus auf die Tagesordnung setzt. Und das ist dringend geboten. Wer sich die Vielfalt der Pflanzensorten in Amerika anguckt, wo man bei Mais beispielsweise noch zwischen 2-3 Sorten überhaupt nur wählen kann, der weiß, wozu diese Entwicklung, die wir hier in Europa im Ansetzen haben, führen kann. Und deswegen ist das eine Urgerechtigkeitsfrage. Ich hoffe, einen ersten Überblick gegeben zu haben und freue mich jetzt auf eine Diskussion. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.